Glaube an dich, dann kannst du alles erreichen. Oder auch, du kannst alles, wenn du es wirklich willst. In der Variante, du kannst nicht, das heißt, du willst nicht. Und da kann ich nur sagen, und wenn ich das noch so sehr wollte und noch so sehr dran glaubte, also ich werde, in diesem Leben jedenfalls, sonst habe ich ja keins, ich werde nie das hohe C singen und nie einen Düsenjet fliegen können und auch kein Millionär werden.
Work-Life-Balance, der Therapie-Podcast von und mit Justus und Frank Meyer. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, Episode 11 von Work-Life-Balance, der podcastgewordenen Selbsthilfegruppe mit Vater und Sohn. Und heute brauche ich die auch mal wieder dringend. Aber ich muss sagen, meine Work-Life-Balance ist insgesamt schon viel ausgeglichener, seit wir unsere kleine öffentliche Zwei-Mann-Selbsthilfegruppe betreiben. Wir, das sind Frank und Justus Meyer. Frank ist mein Vater, Sprecher, Schreiber, Spieler und Leser von Texten im Radio, im Theater, bei Veranstaltungen, zu Hause und zum Glück auch am Telefon. Und Justus, das bin ich, selbsternannter Textpolizist vom Ordnungsamt. So, und jetzt rufe ich auch gleich mal an. Ahoi!
Ah, grüß dich, mein Sohn.
Ja, ahoi, ahoi.
Ahoi.
Du, ich hab's eben schon gesagt, ich hab's mal wieder nötig, unsere Selbsthilfegruppe, weil ich mich aufgeregt hab.
Ach.
Und zwar zunächst nur über eine Sache, aber dann ist das Ganze größer geworden und jetzt wankt meine Work-Life-Balance wie so ein betrunkener Matrose auf Landgang.
Ach du armer Gott, ja. Wenn deine Balance, also dein Gleichgewicht wankt, ja, dann müssen wir aber jetzt aufpassen, dass du es nicht verlierst. Oder wie mein Lieblingsonkel Hans Günther das ja gerne verballhornt hat, dass du nicht das Übergewicht verlierst. Na sag mal, was ist denn passiert?
Ja, also gegen das Übergewicht verlieren haben ja die wenigsten was, aber das Gleichgewicht verlieren, also ja. Das ist mir tatsächlich passiert und es fing damit an, dass ich hörte, wie jemand sagte, man soll ja nie zurückschauen, immer nur nach vorn. Da habe ich spontan gedacht, ja, das stimmt ja nicht. Das ist doch wirklich totaler Blödsinn. Also sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn. Ich denke jetzt nur mal, wenn man es wörtlich nimmt, beim Autofahren, also nicht in den Rückspiegel zu gucken. Wobei, wenn man in den Rückspiegel schaut, schaut man ja nach vorn. Aber so der Schulterblick, der ist ja sogar vorgeschrieben. Das musst du ja sogar machen. Mindestens in der Fahrprüfung, sonst kriegst du deinen Führerschein gar nicht. Aber auch im übertragenen Sinn halte ich das einfach für eine bescheuerte Redewendung, für einen bescheuerten Rat. Und dann ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen.
Ah, also mit anderen Worten, dir wurde blitzartig irgendwas klar. Aber was denn? Und ich meine, wo kamen deine Schuppen her? Du hast doch keine Augenbrauen wie Theo Weigel.
Diese Redewendung, etwas würde einem wie Schuppen von den Augen fallen, die geht ja eigentlich aufs Alte Testament zurück, du weißt das sicher.
Ist natürlich das Neue Testament.
Ja, der Saulus, der war ja ein eifriger Befolger von religiösen und sonstigen Gesetzen und Vorschriften und beteiligte sich eben auch an der Verfolgung der ersten Christen und wurde, also laut Altem Testament,
ist natürlich das Neue Testament,
Blindheit geschlagen. Und alles so an Augenkrankheiten, was es damals gab, da hat man früher wohl gedacht, dass es sowas wie Schuppen seien, die sich irgendwie aufs Auge legen und so einfach das Augenlicht trüben. Und nachdem Saulus seinen schlimmen Irrtum erkannt hatte, so heißt es zumindest in Luthers Bibelübersetzung, alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er ward wieder sehend.
Ja, ja.
Aber mir geht's ja eben um die, die völlig, aus meiner Sicht, völlig sinnfrei sind. Also beispielsweise sowas wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Habe ich immer schon gedacht, ja doch, natürlich kann man Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ja, finde ich auch. Also man kann ja nur vergleichen, was nicht identisch, sondern verschieden ist. Sonst müsste man nicht erst nach Gleichheit und Verschiedenheit suchen.
Genau. Genau.
Es sei denn, man vergleicht Äpfel mit Äpfeln verschiedener Sorten, um zu sehen, welche schmeckt besser.
Ja, das geht natürlich, ja. Aber wir müssen uns ja gar nicht an den Äpfel und Birnen aufhalten, weil ich habe ja gerade gesagt, also es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es ein ganzes Universum voller sinnloser Redewendungen und Kalendersprüche gibt, die so oft für wahr angenommen werden und oft so ins Feld geführt werden, um irgendwas zu belegen. Dabei sind sie teilweise sowohl wortwörtlich als auch im übertragenen Sinne einfach kompletter Blödsinn. Das regt mich auf, ne? Dass das nicht durchschaut wird.
Ja, das verstehe ich. Aber ich meine, man kann doch, also ich finde diesen Satz Äpfel mit Birnen vergleichen nicht vollkommen sinnvoll. Ich finde den sinnvoll, wenn man Dinge vergleicht, die so heftig verschieden sind, dass es kein gemeinsames Vergleichskriterium gibt. Also bei Apfel und Birne zum Beispiel kann man sagen, ist ja beides Kernobst. Ne? Die Engländer sagen sogar compare apples and oranges. Das ist schon ein bisschen verschiedener. Aber überlegt, man hat denn zum Beispiel die Frage Sinn, was könnte man mal sagen? Wer spielt besser Fußball? Mario Götze oder Meister Goethe? Beide sind Kernobst, also Menschen, aber das reicht ja nicht für den Vergleich. Oder gar, wer ist besser im Fußball, Podolski oder Popsongs? Okay, beide haben zwei O's im Namen, aber da fehlt doch das Vergleichskriterium, wenn es um Fußball geht. Da ist der Unterschied zwar größer als der zwischen Apfel und Birne, aber ich finde auch, man muss doch die Redewendung nicht ganz so wörtlich nehmen. Also zu deiner Frage, ob das eine völlig sinnlose Redewendung ist, kann ich insgesamt nur sagen, jein, wenn du damit leben kannst.
Naja, also es wäre ja ein leichtes im Prinzip, diese Redewendung so abzuwandeln, dass sie dann doch Sinn ergibt und dass sie eben zwei Dinge beinhaltet, die sich wirklich schwer auf einer gewissen Basis miteinander vergleichen lassen. Also wenn es jetzt hieße, man kann jetzt nicht Äpfel mit Betten vergleichen. Da würde ich jetzt eher.
Das muss man ja gar nicht erst sagen, weil das weiß man ja ohnehin.
Ja, und das andere ist halt aus meiner Sicht zumindest so in der Pauschalisierung einfach nicht richtig. Das ist so wie mit früher war alles besser oder dieser Spruch von der guten alten Zeit. Das lässt sich ja sogar wissenschaftlich belegen. Das war eben nicht alles besser früher. Im Gegenteil. Eigentlich war alles schlechter.
Na, alles nicht.
Ja, fast alles. Vieles.
Nee, alles nicht.
Nein, natürlich, diese Pauschalisierung ist ja das, was den Spruch auch so blöd macht, aus meiner Sicht. Aber
ja, eben, es war früher weder alles besser noch alles schlechter.
Ja, genau.
Also insofern ist der Spruch
gute alte Zeit,
klar, natürlich
die,
blöd.
Die war auch gar nicht unbedingt so gut, die alte Zeit. Ne?
Nicht in allem. In vielem war sie schlechter. Stimmt.
Ich las auch letztens wieder, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Habe ich auch gedacht, na, das stimmt doch nicht.
Ja, du weißt, wer das gesagt hat.
Ja, ist von Wehner, ne?
Ja, Herbert Wehner, der hat das muss 1975 oder so gewesen sein, damals noch Bonner Bundestag.
Ja.
Ich kann mich erinnern, da gab es die Terrorismusdebatte, wo die SPD-Abgeordneten, also von der CDU und CSU pauschal als Terroristen-Sympathisanten und Wehner selber als quasi immer noch Kommunist beschimpft wurde. Und ich meine, ist klar, der Wehner, laut Heiner Geißler, die größte parlamentarische Haubitze aller Zeiten, der hat da natürlich verbal zurückgeschossen. Und daraufhin ist die CDU-CSU-Fraktion bis auf zwei einzelne Gerechte geschlossen aus dem Saal marschiert. Und der Wehner wusste aber, dass sie wieder reinkommen mussten, spätestens zur nächsten Sitzung. Sie waren ja Abgeordnete, sie konnten ja damit nicht sagen, okay, wir gehen und wir kommen nie wieder. Also, ich finde, in bestimmten Fällen stimmt der Satz und ist auch nicht sinnlos. Man kann eben nicht immer und nicht vor allem und allen auf Dauer weglaufen, sagt der Satz, finde ich.
Ja, das ist gerade in der Situation, wo er den damals sagte, da war der sicher richtig und manchmal stimmt das auch. Aber wenn ich jetzt heute höre, wie der aus diesem speziellen Zusammenhang herausgerissen als so eine Binsenweisheit irgendwie kolportiert wird, da denke ich mir, nee, das ist also, ist kein, die Weisheit ist mal voll in die Binsen gegangen, eher. Naja, und Mir sind noch mehr aufgefallen dann. Lass mich mal kurz überlegen. Mir fiel noch auf, wo ich zugegebenermaßen nicht 100% sicher bin, ob das biologisch so haltbar ist, aber der Fisch stinkt vom Kopf her. Da bin ich auch drüber gestolpert und dachte, naja, ob das jetzt so, man will ja damit sagen, bei so Organisationen oder sowas, ne, wenn es da nicht gut läuft, ist immer der Chef schuld. Also auch das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Wenn eine Mannschaft mal beim Fußball schlecht spielt, ist nicht immer der Trainer schuld. So, wie gesagt, biologisch weiß ich es jetzt nicht genau. Da kennst du dich vielleicht besser aus als ich, keine Ahnung.
Ja, also ich meine, rein biologisch stimmt's ja. Das Gehirn des Fischs, wenn er tot ist, das verwest eben als erstes. Und das riecht natürlich nicht gut. Naja, und wenn das in der Regel ja weit größere Gehirn eines Chefs oder einer Chefin nicht gut oder gar nicht mehr funktioniert, dann kann ich verstehen, dass man sagt, das riecht unangenehm oder stinkt vom Kopf her.
Ja, gut, dem gestehe ich auch am ehesten von denen, die mir so aufgefallen sind, noch zu, dass er so seine Berechtigung hat. Mhm. Ich hau jetzt noch die anderen raus, die mir da so spontan zu eingefallen sind, die ich sinnlos finde, nämlich wer A sagt, muss auch B sagen. Ich finde, es stimmt einfach nicht. Oft genug führen Menschen Dinge, die sie begonnen haben, nicht zu Ende, und das sagt er ja eigentlich auch, oder tragen nicht die Konsequenzen daraus. Ich wäre schon eher einverstanden, wenn der Spruch lauten würde, wer A sagt, muss sich auch B anhören. So, da würde ich eher noch mitgehen, aber es selber aktiv sagen, finde ich, nee. Also beobachte ich beinahe täglich, dass das nicht passiert. Und ganz ähnlich verhält es sich mit diesem Spruch, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Da muss ich oft an die Polizei denken. Da denke ich mir, also wenn die ihre Radarfallen aufstellen, die fahren jetzt nicht oft selber durch.
Ja.
Oder wenn die dem Verbrecher eine Falle stellen.
Ja, ja, ja.
Ne? Also dieses anderen sehe ich nicht. Wer anderen eine Grube gräbt, ich sehe es nicht.
Ja, interessant finde ich an diesem Spruch, der beschreibt ja etwas. Der sagt ja ein Wenn-Dann, beschreibt also ein Faktum.
Ja.
Ist aber, glaube ich, gemeint als moralische Vorschrift. Grabt anderen keine Grube, sonst, ihr lieben Kinder, passiert es, dass ihr selber reinfallt. Das ist eine Drohung oder eine Warnung.
Ja.
Und so sind wahrscheinlich manche moralische Vorschriften so formuliert, dass sie rein faktisch nicht immer zutreffen.
Ja.
Also, hast du noch so Kandidaten?
Also, ich jetzt spontan nicht. Aber du merkst, das beschäftigt mich. Und ich bin ganz sicher, ich muss nur sehenden Auges noch mal 2-3 Tage irgendwie Zeitungen lesen, Menschen bei Konversationen zuhören oder drüber nachdenken und wie gesagt, ich glaube, es gibt ein ganzes Universum sinnloser Redewendungen, Sprüche, sonstiger, aber...
Hab ich auch welche. Ich habe auch 2.
Ja?
Oder eigentlich ist es 1. Also meine Kandidaten für diese Liste wären die von Motivationstrainern und Erfolgscoaches und ähnlichen Gurus ja gebetsmühlenartig verkündeten Sprüche wie zum Beispiel: Glaube an dich, dann kannst du alles erreichen. Oder auch, du kannst alles, wenn du es wirklich willst. In der Variante, du kannst nicht, das heißt, du willst nicht. Und da kann ich nur sagen, und wenn ich das noch so sehr wollte und noch so sehr dran glaubte, also ich werde, in diesem Leben jedenfalls, sonst habe ich ja keins, ich werde nie das hohe C singen und nie einen Düsenjet fliegen können und auch kein Millionär werden. Und ich finde, mit diesen ihren blödsinnigen Versprechungen verdienen sich nur diese Gurus goldene Nasen. Und ihre Jünger, wenn ihre Wunschträume nicht in Erfüllung gehen oder sie sogar ein Unglück trifft, die müssen sich dann sagen, ja, hab ich nicht genug gewollt, bin ich an allem selber schuld.
Nicht genug gewollt und nicht genug an dich geglaubt, ne?
Und nicht genug geglaubt, ich bin also selber schuld. Und ich finde, das ist genauso irre, wie der Glaube an allem Übel seien immer nur die anderen schuld.
Ja.
Also ich finde, man kann nur hoffen, dass es den Opfern solcher Erfolgsscharlatane dann irgendwann wie Schuppen von den Augen fällt.
Das hoffe ich auch.
Ja.
Das hoffe ich auch. diese Erfolgscoaches, wo du ja auch immer irgendwelche Videos auf YouTube und so eingespielt bekommst.
Ja, und die füllen Sporthallen und die Leute zahlen ein Schweinegeld und das verdienen die Erfolgscoaches. Also die haben Erfolg.
Ich würde die ja auch gerne eloquent beschreiben. Mir fallen aber immer nur Schimpfworte ein, wenn ich an die denke.
Ja, ja. Okay, aber lassen wir diese unerquicklichen Dinge. Gehen wir doch lieber zu unserer neuen Rubrik über, zu den schönsten Wortspielen.
Du hast vollkommen recht. Ich habe mich jetzt auch genug aufgeregt. Es hat aber geholfen, dass ich mich da jetzt noch mal ein bisschen aussprechen konnte. Okay. Ich merke so, ich komme langsam wieder in die Balance rein, die ich eigentlich haben möchte. Und meine neue Lieblingsrubrik in unserem Podcast, die wird da sicher noch weiteres zu beitragen. Und du meinst ja unsere neue Rubrik, die schönsten Wortspiele.
Die schönsten Wortspiele, ja.
Wir müssen es vielleicht noch mal ganz kurz erklären für unsere Zuhörer, die es in der letzten Folge noch nicht mitgekriegt haben oder die noch nicht gehört haben. Wir meinen damit nicht das Wortspiel, bei dem man Wörter irgendwie verdreht, sondern Spiele im Sinn von Gesellschaftsspiele. Und wir möchten gerne in jeder Folge ein neues Spiel vorstellen. Wir haben uns gedacht, wir stellen 10 Spiele vor und am Ende kommen wir dann auch so zu einem Ranking und können sagen, welches Wortspiel ist denn aus unserer Sicht jetzt am schönsten, aus welchem kann man am meisten lernen, welches macht am meisten Spaß, welches hat irgendwie die größte Spieltiefe, also bleibt am spannendsten und welches ist irgendwie cool. Und wir bewerten in Schneidern, das haben wir in der letzten Folge schon mal erklärt, das geht zurück, unsere Schneiderwertung auf den Journalisten und Sprachpapst Wolf Schneider. Und was wollen wir denn in dieser Folge vorstellen? Welches Spiel
In der letzten Folge haben wir Scrabble vorgestellt.
Und da müssen wir eigentlich nochmal eine kleine Rückschau drauf machen, ne?
Aha, ja. Du meinst die Punktzahl, die Scrabble gekriegt hat von uns?
Genau. Wir haben es in der letzten Folge auch eigentlich gar nicht mehr zusammengerechnet. Wir haben nur die einzelnen Kategorien genommen und da Punkte vergeben. Und wir hatten beim Lernfaktor 7 Punkte vergeben. Da waren wir uns auch sehr einig. Beim Spaßfaktor hattest du eigentlich 10 gesagt. Ich habe mich dann dafür eingesetzt, das so auf 9 runter zu korrigieren, okay, weil der Spaßfaktor ist eben auch von den Mitspielern abhängig. Die können sich ja lange Zeit lassen oder nicht. Und auch vom Glück. Also wenn man jetzt nur blöde Worte zieht beim Buchstaben zieht beim Scrabble, dann macht es auch weniger Spaß. Und ich meine, der Spieltiefe hatten wir 8 Punkte gegeben. Mhm. Einfach weil sich nie 2 Scrabble-Spiele gleichen können. Und weil Scrabble auch von fortgeschrittenen Computerprogrammen noch nicht sozusagen gelöst ist. Und der Coolness-Faktor, finde ich, den können wir so außerhalb der Wertung laufen lassen. Und dann kommen wir für Scrabble auf insgesamt 24 Schneider. So,
okay.
Liegt damit eindeutig und unangefochten auf Platz 1.
Ja, was nicht weiter schwierig ist, weil Platz 2 erst heute ins Spiel kommt. Und in dieser Folge heute wollten wir über das Lexikon-Spiel reden.
Stimmt, dann erzähl doch mal, worum geht's eigentlich beim Lexikonspiel?
Es geht darum, für einen Begriff, ein Wort, das im Lexikon steht, aber allen Mitspielern unbekannt ist, eine schöne Definition zu erfinden und außerdem die richtige Bedeutung zu erraten.
Und wie macht man das? Was braucht man, um das zu spielen?
Nicht viel, nicht viel. Man braucht nur ein Lexikon. Und für jeden Mitspieler genug Zettel und je einen Stift, mehr nicht.
Ja, und dann, wie macht man das dann?
Also, in jeder Runde macht einer den Spielleiter und der sucht aus dem Lexikon einen Begriff raus, von dem er annimmt, dass keiner der anderen ihn kennt und nennt ihn. Falls jemand ihn doch kennt, muss er das ehrlich zugeben, dann wird ein anderer Begriff gewählt. Alle Spieler erfinden nun im Lexikonspiel eine Definition dieses Begriffs und schreiben sie, ganz leserlich, das ist wichtig, auf den Zettel. Der Spielleiter notiert zur Not in Kurzform die richtige Definition oder Erklärung aus dem Lexikon auch auf einen Zettel, mischt sie unter die von den Spielern eingesammelten und liest sie dann alle der Reihe nach vor. Und das ist der Hauptspaß.
Ja.
Und jeder Mitspieler sagt nun, welche Definition er für die wahre hält. Und jeder, der die richtige Definition errät, die richtige, bekommt einen Punkt. Aber auch jeder, dessen eigene, erfundene Definition von anderen für die richtige gehalten wurde, bekommt pro Stimme dafür einen Punkt. Und in der nächsten Runde hat dann ein anderer die Spielleitung, der aus dem Lexikon einen Begriff raussucht.
Ja, also der Spielleiter kann dann natürlich in der Runde, wo er Spielleiter ist, offenkundig keine Punkte sammeln, aber der Spielleiter wechselt ja auch jede Runde. Wie viele Spieler sollten denn im Idealfall sich für ein schönes Lexikonspiel zusammenfinden?
Naja, also 3 sind das Mindeste, aber so richtig Spaß macht es erst so mit 5, 6, 7, 8 oder wir haben es sogar schon mit 10 Leuten gespielt. Wir können es ja mal demonstrieren.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Ich habe dir ja auch 2 Beispiele geschickt, die wir wirklich gespielt haben.
Ja.
Und der erste Begriff, also es waren 7 Leute,
ja.
Und der erste Begriff, um den die gespielt haben, hieß Glub. Ich buchstabiere G-L-U-Doppel-B.
Okay. Also, Glub. Wir tun jetzt so, ne, wir machen es jetzt mit verteilten Rollen und ich würde sagen, ich lese mal die erste Definition vor. Glub, Doppelpunkt. Kleinste Meereslebewesen ernähren sich von Plankton und leuchten bei der Nahrungsaufnahme fluoreszierend auf.
Zweite Definition, Glub, ehemalige Währungseinheit in Queensland, Australien, gültig bis 1923.
Eine weitere Lexikondefinition wäre Glub, Sir John Bagot, 1897 bis 1986. Berühmt geworden als, in Anführungszeichen, der Glub-Pascha, war von 1939 bis 1956 britischer Kommandeur der Kamelkavallerie der Beduinen im Orient.
Vierte Definition, erdgeschichtliches Sediment aus dem Mesozoikum, besonders reichhaltig an Ammoniten, Trilobiten und anderen Cephalopoden.
Die fünfte Definition, Glub, das, in der nordischen Sagenwelt ein etwa 25 cm großes, menschenähnliches Wesen mit grüner Haut, das bei Gefahr ein klebriges Sekret absondert.
Sechste Definition, Glub, Ernst Nepomuk, 1576 bis 1646, Handaufleger und Heiler am französischen Königshof, fiel durch sein Verhältnis mit Liselotte von der Pfalz, der Schwägerin des Königs, in Ungnade und wurde hingerichtet.
Und die siebte und letzte Definition? Glub, der. Ein anderer, offiziell von Fans verwendeter Ausdruck für den 1. FC Nürnberg.
So. Und diese Zettel, die haben wir jetzt alle eingesammelt und die haben wir jetzt verlesen. Und jetzt müssen alle raten, welche dieser Definitionen die richtige aus dem Lexikon ist. Und was glaubst du wohl, welche Definition ist die richtige?
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr konntet ja jetzt ein bisschen mitraten und könnt immer noch mitraten und ich mache das jetzt mal stellvertretend für euch, denn ich kannte zwar die Definitionen alle, aber ich habe meine Finger bei mir behalten und nicht im Internet gegoogelt, was denn jetzt das Richtige ist oder ins Lexikon geguckt. Heißt also, ich weiß es tatsächlich nicht. Auch wenn ich jetzt welche mit vorgelesen habe, ich weiß nicht, welche Definition die richtige ist. Und ich versuche mich mal dran.
Am wahrscheinlichsten und am richtigsten.
Also, ich finde sehr schön, Glub für Fans des oder von Fans verwendeter Ausdruck für den 1. FC Nürnberg. Ich weiß, das hört sich so fränkisch an, der Glub. Trotzdem glaube ich nicht, dass das stimmt. Ich glaube auch, der Handaufleger und Heiler am französischen Königshof, irgendwie wirkt es mir zu weit hergeholt. Genauso wie der Glub aus der nordischen Sagenwelt. Die hören sich alle so ein bisschen eigentlich unrealistisch an. Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann sage ich, was sage ich denn? Ich glaube, ich sage doch der Ernst Nepomuk Glub. Ich glaube doch, das war der Handaufleger und Heiler. Okay. Entweder der oder die kleinsten Meereslebewesen. Aber ich glaube, da hätte ich irgendwie schon mal von gehört.
Okay, also auch nicht die ehemalige Währungseinheit.
Nein.
Und nicht der Sir John.
Nicht
der
Sir John Baggett Club.
Und nicht
und
das
auch
Sediment.
Nicht das erdgeschichtliche Sediment.
Okay, nein. Dann löse ich das jetzt auf.
Bitte.
Die richtige Definition, wie sie im Lexikon zu finden ist, ist Nummer 3, Sir John Baggett Glubb, berühmt geworden als Glubb Pascha.
Ach.
Aber es gibt ausnahmsweise in diesem Fall noch eine zweite unter den gelieferten Definitionen, die stimmt, nämlich die siebte, Glubb der von Fans verwendete Ausdruck für den 1. FC Nürnberg. Der schreibt sich auch genauso. G-L-U-B-B.
Ja. Ich hätte gedacht, der schreibt sich dann nur mit einem B. Aber nee. Als wenn sie von sich als Glubberer reden, dann schreiben sie es auch mit zwei B.
Ja.
Ja. Und der Sir John, da habe ich gedacht, also da hat mich das Glubb Pascha irritiert, ehrlicherweise.
Ja, aber es
ich
stimmt.
Hätte gedacht, das wäre eher Pascha Glubb, aber...
Nee, Glubb Pascha.
Ja. Wollen wir noch ein Beispiel machen? Das hat Spaß gemacht.
Wir haben noch ein Beispiel.
Ne? Machen wir noch eins. Das zweite, was wir mitgebracht haben, da lautet das Wort Berme. Buchstabiert B-E-R-M-E.
Okay. Und die erste Definition, die aufgeschrieben wurde, war Berme, die alemannische Bezeichnung für das Waisenhaus, kommt vom mittelhochdeutschen Berme gleich Erbarmen.
Die zweite Definition, Berme, ausgesprochen Berm, walisisch, bis ins 20. Jahrhundert in Südwales gebräuchliche Grubenlampe der Bergarbeiter, bestehend aus in Petroleum getauchten Baumwollknäueln in dickwandigen Gläsern.
Dritte Definition, Berme, die pritschenähnliches Schlagwerkzeug zum Weichmachen von Lederriemen.
Vierte Definition. Berme die, waagerechter Absatz an Böschungen zur Verhütung des Abrutschens, dient bei Kanälen auch zum Treideln.
Fünfte. Berme, Wolfgang Emmerich, geboren in Dresden 1832, gestorben in Zürich 1893, humanistischer Privatgelehrter und Schriftsteller, bekannt geworden durch seinen Essay »Gab es Homer wirklich?« 1887, und die Romane Blutauge 1859 sowie Morgen ohne Aufstand 1888.
Sechste Definition. Berme Doppelpunkt, Kurort im Schweizer Kanton Wallis. 11.000 Einwohner mit der auf 1470 Metern über dem Meeresspiegel höchst gelegenen Thermalquelle Europas.
Und siebtens und letztens Berme das tiergestaltige Brauchtumsfigur aus Holz, Stroh und Lumpen im sächsischen Erzgebirge, die zum Ausklang der Fastnachtszeit feierlich verbrannt wird, ähnlich dem im Rheinland bekannten Nubbel oder Hoppeditz.
Ja.
So, jetzt haben wir die Auswahl.
Was denkt ihr denn? Ich stehe wieder völlig auf dem Schlauch, so wie bei unserem ersten Beispiel. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und in diesem Fall hören die sich alle so an, als könnten sie stimmen, finde ich.
Dann tipp mal auf eine, die dir am wahrscheinlichsten erscheint.
Ja, ich habe ehrlich gesagt beim ersten habe ich gleich gedacht, ja, das ist es. Und dann habe ich mindestens auch beim dritten und beim vierten,
also das
fünften,
erste war
sechsten,
die Waisenhausbezeichnung.
Das auch gedacht, aber ich bleibe beim ersten. Erste Intuition, Berme, das Waisenhaus.
Die alemannische Bezeichnung für das Waisenhaus, okay. Gut, dann löse ich das mal auf. Es ist weder das... noch die Bergarbeitergrubenlampe, noch das peitschenähnliche Schlagwerkzeug zum Weichmachen von Lederriemen, noch der Wolfgang Emmerich Berme, der Privatgelehrte, aber auch nicht der Schweizer Kurort und auch nicht die Brauchtumsfigur. Es ist waagerechter Absatz an Böschungen zur Verhütung des Abrutschens, dient bei Kanälen auch zum Treideln.
Da haben wir eigentlich gleich das nächste Wort für so ein Lexikonspiel mit drin. Ne? Ich habe nämlich auch keine Ahnung, was Treideln sein soll.
Treideln, das sind die Schiffe, die mit langen, also da werden Schiffe mit langen Seilen, die an beiden Seiten oder an einer Seite des Kanals von Pferden gezogen werden, die werden so einen Kanal lang gezogen.
Aha.
Okay. Also wir haben jetzt ein bisschen mitgekriegt, wie man das macht und jetzt können wir vielleicht was zu den Kriterien sagen, dem Lernfaktor zum Beispiel. Ja. Was sagst du?
Ich würde für einen Lernfaktor, würde ich 7 Punkte geben, weil ich glaube, dass man die richtige Erklärung nicht mehr vergisst, weil man sich so intensiv dann mit diesem Begriff dann mal beschäftigt hat und das brennt sich so richtig ein ins Gedächtnis. Oft hört man irgendwelche Fremdworte oder deutsche Wörter, vergisst man die gleich wieder, in dem Fall aber sicher nicht. Deswegen würde ich da eine 7 für den Lernfaktor, 7 Schneider für den Lernfaktor vergeben. Und du? Einverstanden?
Ja, mehr allerdings würde ich nicht geben, manchmal sogar weniger, also wenigstens was mich betrifft. Du hast vorhin gesagt, wenn man das einmal gemacht hat, dann vergisst man nicht die richtige Definition, die dann ja am Schluss rauskommt.
Ja.
Das geht mir anders. Ich habe ja einen ganzen Stapel von Zetteln von solchen Lexikonspielen, die wir gemacht haben. Und ich musste jedes Mal, auch diesmal bei diesen beiden Worten, wieder nachgucken, was es wirklich war, weil das hatte ich völlig vergessen. Ich habe andere Definitionen noch im Kopf gehabt, die einfach viel schöner waren und die ich deshalb eher behalten habe. Also Lernfaktor würde ich sagen 6. Aber man lernt, wenn man im Lexikon guckt. Man lernt mindestens neue Begriffe, auch wenn man dann hinterher nicht mehr weiß, was sie eigentlich bedeuten.
Ja, oder sich eine falsche Erklärung dazu merkt. Also wer jetzt sich umläuft und meint, Berme sei die tiergestaltige Brauchtumsfigur.
Eben. Und damit sind wir schon beim Spaßfaktor.
Oh ja, der ist aber ungebrochen hoch, finde ich, beim Lexikonspiel. Also da hagelt's bei mir Schneider.
Also ich gebe 10 Schneider. Ich kann auch sagen, warum. Weil das Schöne daran ist, man kann auch als Spielleiter, der also den richtigen Begriff aus dem Lexikon raussucht und Lexikondefinitionen sind ja in den seltensten Fällen besonders originell oder komisch, man ist verpflichtet, das Richtige rauszuschreiben. Man kann es aber natürlich auch so formulieren, dass es immer noch richtig bleibt, aber vielleicht ein bisschen merkwürdig oder bizarr klingt. Und damit kann man natürlich die anderen Mitspielenden an der Nase rumführen. Und man kann umgekehrt, wenn man eine Definition erfindet, kann man sehr clever den Ton eines Lexikons so gut nachmachen, dass alle denken, ja, das muss es sein. Also sowas Langweiliges, das denkt sich keiner aus, das muss es sein.
Ja.
Und da gibt es so viel verschiedene Möglichkeiten. Stimmt. Also das finde ich das Schöne an dem Spiel.
Stimmt. Da sind wir ja auch fast schon direkt beim Punkt Spieltiefe. Ne? Du hast es gerade gesagt, es gibt einfach wirklich fast unendlich viele Möglichkeiten. Ne?
Ja.
Ja, zwar nur eine endliche Zahl an Wörtern, die man dafür verwenden kann, aber ja eine unendliche Zahl an erfundenen Definitionen dieser Wörter oder Erklärungen.
Ja, ne? Also wenn man alleine für Berme schon 7 verschiedene Definitionen findet und bei 10 Mitspielern hätten wir 10 gefunden.
Ja,
das
also
ist doch wunderbar.
Volle Schneiderzahl, ne? 10.
Ja.
10 für den Spaß. Und die Spieltiefe, da haben wir es eigentlich, jetzt haben wir sie ja schon analysiert, so ein bisschen. Ist, finde ich, ein bisschen schwieriger zu bewerten als bei einem Spiel wie Scrabble oder da haben wir es ja auch mal mit Schach verglichen oder Go. Ist in dem Fall ein bisschen schwieriger, weil auch ja sehr abhängig dann eben von den Menschen, die es spielen. Ich finde aber, es hat schon eine gewisse Spieltiefe, die sich vor allem darin zeigt, dass sich das nie wiederholen wird. Du wirst nie zweimal das gleiche Lexikonspiel spielen.
Nee. Nein.
Deswegen würde ich bei der Spieltiefe mal auch 7 Schneider vergeben.
Okay, einverstanden.
Dann hat eigentlich das Lexikon-Spiel jetzt mit Scrabble gleichgezogen, ne? Auf 24 Schneider in den relevanten Kategorien.
Okay, dann teilen die sich den ersten Platz.
Es steht ihnen auch gut zu Gesicht. Ich finde, es sind beide verdient auch Platz 1. Auch wenn der Coolness-Faktor jetzt beim Lexikon-Spiel ähnlich wie beim Scrabble sich doch eher so in Minusgraden bewegt, weil heutzutage, ja, ich sag mal so, eine Generation, die als cool gilt heutzutage, ne, also die jungen Menschen, nicht wir, ne, die, den kannst du damit schwierig kommen, den kannst du das auch, glaube ich, schwierig erklären, weil es stammt ja aus einer Zeit, wo nicht jeder ein Smartphone ständig bei sich hatte und sofort immer alles nachgucken konnte.
Ja, ja, klar, mit einem Smartphone kann man das natürlich nicht spielen.
Ja, und es kommt ja auch aus einer Zeit, da hatte man noch einen 20-bändigen Brockhaus zu Hause.
Ja.
Wer hat das noch? Also in welches Lexikon
guckst du rein? Okay, aber selbst wenn man ein einbändiges Konversationslexikon hat, ein altes, da stehen genug, oder ein Fremdwörterlexikon, da stehen genug Begriffe drin, von denen man sicher sein kann, dass wahrscheinlich kaum einer die kennt. Und damit lässt sich das spielen. Natürlich nicht mit einem Smartphone, denn da kann man ja kein Lexikon aufschlagen. Da muss man ja einen Begriff eingeben.
Ja, genau.
Um zu suchen, rauszufinden, was er bedeutet. Na, da kann man ja keinen finden.
Also das Lexikonspiel ist ja ein so geniales Spiel, wenn auch vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass das natürlich auch so populär aufgegriffen worden ist und wahrscheinlich haben so gut wie alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwann schon mal die Fernsehsendung Genial daneben gesehen. Und es gibt das Lexikonspiel auch tatsächlich so zum Kaufen als so eine Art Brettspiel.
Mhm.
Und da heißt es Nobody is Perfect.
Ja. Ja, also zu Nobody is Perfect könnte man noch ergänzen, da gibt es drei verschiedenfarbige Karten, die jeweils gezogen werden. Und auf der einen Sorte von Karten wird wirklich gefragt, was ist zum Beispiel eine Ektase oder was auch immer, also ein Lexikonbegriff. Dann gibt es aber andere Karten, da wird gefragt, was geschah zu König Knuts Zeiten mit Ehebrecherinnen zum Beispiel.
Mhm.
Da muss man also irgendwas erzählen. Oder es gibt Karten, wo man nur mit wahr und falsch antworten kann, ist es wirklich wahr, zum Beispiel, dass Papier von einem chinesischen Eunuchen erfunden wurde. Also das ist ein bisschen vielgestaltiger und empfiehlt sich vielleicht für Leute, die tatsächlich kein Lexikon greifbar haben.
Aber es hat eben so Anleihen aus dem Lexikonspiel, ne?
Ja, absolut. Also der Kern des Lexikonspiels, der lässt sich genießen, indem man einfach ein Lexikon und Zettel und Bleistift hat.
Ach herrlich, wir müssen das auch mal wieder spielen. Es ist Jahre her, dass ich das gespielt habe. Ich habe jetzt so Lust gekriegt da drauf. Und ich will auch mal wieder jetzt richtig liegen. Ich habe jetzt zweimal wirklich echt daneben gegriffen.
Ja, das kann passieren.
Ja, aber das ist ja auch eben das Schöne an dem Spiel, dass man sich nicht sicher ist. Und also ich bin ganz, ganz beseelt vom Lexikonspiel. Ja, meine Balance, sie pendelt sich ein auf einer schönen Ausgewogenheit. Und auf diese Ausgewogenheit würde ich gerne jetzt direkt in unsere nächste Rubrik reinrauschen.
Ja.
Die schönen deutschen Wörter oder auch Lehnwörter, die wir viel zu selten benutzen. Du hast mir doch bestimmt eins mitgebracht.
Gut, ja, ich meine, man könnte ja sagen, gibt's eigentlich nichts Wichtigeres? Ist diese Rubrik nicht Firlefanz? Ja, und genau das ist mein Wort, nämlich Firlefanz. Was ja so viel bedeutet wie alberne Possen, dummes Zeug, Überflüssiges.
Mhm.
Ich habe nachgeguckt, das ist im 16. Jahrhundert gekommen und stammt vom mittelhochdeutschen Firlifanz. Und das war ein lustiger, schneller Springtanz.
Mhm.
Und dieses Wort wiederum kommt wahrscheinlich, so heißt es, aus dem altfranzösischen Virelais. Und das bedeutet so viel wie Ringel, Lied oder Ringeltanz. Ringeltanz, Firlefanz, das klingt ja ganz ähnlich. Das hat die gleiche Vokalabfolge. Und ich finde, Firlefanz, das ist ein leichter, luftiger, lustiger Inhalt und hat einen hüpfenden, geradezu tänzerischen Ausdruck. Und deshalb passt das perfekt zusammen, finde ich. Also ich finde, das Wort selbst ist alles andere als Firlefanz.
Das
gefällt mir gut.
Ich mag es auch jetzt sehr, das Wort. Ja, ich habe natürlich auch ein Wort mitgebracht, die Kapriole.
Aha.
Kapriole ist etwas eigentlich sogar Ähnliches, zumindest ähnlich der Herkunft von Firlefanz, denn die Kapriole ist ein Luftsprung. Man kann es auch im übertragenen Sinne gebrauchen und dann bedeutet das sowas wie ja so ein verrückter Einfall oder ein Streich. Und es kommt eigentlich aus dem Italienischen, wo Capriola der Bocksprung ist. Also man meint damit im Italienischen so einen kunstvollen Tanzsprung. Ne? Daher also ähnlich dem Ursprung des Firlefanz, wurde im Deutschen so im 16. Jahrhundert entlehnt, las ich nach, und kommt im Italienischen ursprünglich von dem Wort Capriola für weibliches Reh. Daher Bocksprung oder auch vom Capriolo, der Rehbock. Kommt natürlich aus dem Lateinischen. Capria ist die wilde Ziege oder Caper, der Ziegenbock im Lateinischen. Und dann ist mir, als ich das nachgeguckt habe, ist mir doch untergekommen, eine Wortverwandtschaft, die ganz offensichtlich ist, ich aber einfach aus irgendwelchen Gründen gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich mit dem Cabriolet. Denn das war ursprünglich die Bezeichnung für einen leichten Wagen, der beim Fahren Sprünge macht.
Aha.
Stammt natürlich nicht aus dem Italienischen, der Begriff, sondern aus dem Französischen. Man hört es ja am Klang. Und da ist es eben auch abgeleitet, gleicher Ursprung wie im Italienischen, von Cabriolet, das Springen bedeutet. Und im Französischen wiederum aus dem Italienischen wohl
also doch wieder
lehnt es. Ja. Also doch wieder, ne, kommt natürlich alles vom lateinischen Ursprung her, aber das Cabriolet und die Capriole, die haben sehr viel miteinander zu tun.
Naja, wenn das Cabrio springt, dann macht es Capriolen.
Genau. Und ich muss dabei immer, wenn ich das Wort Capriole benutze, muss ich denken an eine fantastische Journalistin, die ich sehr bewundere für ihre Texte. Sie heißt Anja Rützel. Die schreibt über alle möglichen Themen mit einer sehr intensiven, bildhaften Sprache. Und die scheint das auch sehr zu mögen, das Wort Capriole. Also bei ihr kann man jetzt ausnahmsweise mal nicht davon sprechen, dass sie es zu selten benutzt. Und jedem, der da mal was von lesen möchte, dem empfehle ich das Buch Saturday Night Bieber. Das ist eine Sammlung von Kolumnen, Reportagen, die sie für verschiedene Zeitschriften gemacht hat. Es erschien im Rororo Verlag. Ein sehr amüsantes, kurzweiliges Buch, Saturday Night Bieber von Anja Rützel. Und ja, mit dieser Buchempfehlung sind wir jetzt eigentlich auch schon, ne, wenn du auf die Zeit guckst.
Ja. Die Spätlese müssen wir uns heute schenken.
Wir müssen uns wohl schon wieder voneinander verabschieden. Also ich bin ja reingekommen in diese Folge mit einem ganz schönen Kragen. Und das hat sich jetzt total erledigt. Meine Work-Life-Balance fühlt sich, also sie würde vor Vergnügen Kapriolen.
Also ein Gleichgewicht, das springt.
Ist auch ein schiefes
Bild. Weiß ich
nicht,
ob das noch lange im Gleichgewicht bleibt. Ja, vielleicht.
Naja. Ich glaube, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch du, ihr wisst ja, was ich meine. Mir jedet gut. Das hat Spaß gemacht.
Okay.
Ja, also, wenn es euch auch gut geht und euch auch Spaß gemacht habt, ihr findet uns im Internet unter worldlifebalance.com. Da könnt ihr auch alle bisherigen Folgen hören und da gibt es noch mehr über uns, von uns. Außerdem findet ihr uns natürlich auf YouTube unter @worldlifebalance. Auf Instagram unter worldlifebalance_podcast, auch auf Facebook und neuerdings nicht mehr auf Twitter. Ihr könnt euch alle vorstellen, warum. Also wir sind raus aus Twitter. Die Gründe dafür, die liegen eigentlich auf der Hand. Zu unseren übrigen Social-Media-Kanälen findet ihr alle Links auch in den Shownotes. Also macht, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, ordentlich Radau, lasst Likes da, abonniert den Kanal, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Was da so alles geht, wenn ihr in den sozialen Netzwerken aktiv seid, da würden wir uns wirklich sehr, sehr drüber freuen. Damit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Ahoi, ahoi.
Und zum Schluss die Sprachspruchweisheit des Tages. Passend nicht nur zum heute vorgestellten Wortspiel, ein Satz des Philosophen Friedrich Nietzsche. Worte sind Taschen, in die bald dies, bald jenes, bald mehreres auf einmal hineingesteckt worden ist. Ahoi, ahoi.